ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Diese DAAD-Stipendium, da hatte ich alle Prüfungen und Material nach Deutschland geschickt und dann nach Ergebnis gewartet. Das war eine sehr, sehr schwierige Prüfung. Ne? Damals würde ich sagen, da muss Wunder passieren. Irgendwann habe ich geträumt von meinem Vater, bin ich wach geworden, mein Kopfkissen war völlig nass. Ich habe geweint, wirklich geweint. Und im Traum, ich stand runter auf der Bühne und dieser Konzertsaal war dunkel, stockdunkel. Und dann kam ein Mann rein und das war mein Vater. Ich bin nur für dich gekommen. Nur für dich gekommen, ich habe nicht so viel Zeit. Jetzt ganz ruhig. Und dann, er hatte irgendwie alle Lampe angemacht und dann strahlte dieser Konzertsaal mit dem Licht.
Okay. Wow.
Ich habe wirklich geweint und dann ist er einfach gegangen. Ohne Tschüss oder so. Nicht viel gesprochen, Licht angemacht, gegangen. Puh, das war wirklich. Ja, und dann nächsten Morgen habe ich meine Mutter gesagt, erzählte von Traum und dann sagte sie, du wirst nach Deutschland gehen. Aber dann zwei Tage später kam
die Zusage. Wie
abgefahren. Wenn du sowas erlebst,
ja, na klar.
Ich glaube an Geist und auch Seele. Und seitdem habe ich meinen Vater nicht gesehen.
Radio 1, die Hörbarust, sonntags 14 bis 16 Uhr auf Radio 1 als Radiosendung und wann immer Sie wollen, auf allen möglichen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek und auf YouTube auch als Podcast. Jede Woche darf ich mich mit einer ganz besonderen Person unterhalten und wer es heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, dass Sie scheitern könnten? Wurde unser heutiger Gast vor einiger Zeit gefragt. Und Jinok Kim Aiken antwortete, so lebe ich nicht, so denke ich nicht. Niemand weiß, was morgen sein wird. Was bringt es mir, irgendwelche düsteren Szenarien durchzuspielen? Das hemmt nur. Von außen betrachtet hat es, wie sicherlich in jedem anderen Menschen auch, einige Situationen gegeben, in denen es wackelig aussah. In denen es eng wurde, im Leben der 1952 in Südkorea geborenen Opernsängerin, Künstlerin und Gastronomin. Früh kristallisierte sich das außergewöhnliche Talent des jungen Mädchens heraus. Aber bis Jinok und der Gesang eine feste Beziehung eingehen konnten, sollte noch recht viel Zeit vergehen. Und apropos Vergehen, bei dieser einen Leidenschaft ist es nie geblieben. Jinok, die 1978 nach Deutschland kam und blieb, malt, ist Keramikkünstlerin, Gärtnerin und betreibt ein höchst beliebtes koreanisches Restaurant in Berlin. Mit ihrem Mann Dirk Aiken, ebenfalls Künstler, schrieb sie jetzt ein Buch über das Fermentieren und die Freiheit, über Natur und Kultur, über Philosophie, Demut und die Liebe zum Leben.
Ja, dann nickst du. Herzlich willkommen, liebe Jinok.
Schönen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Ich möchte dieses Zitat nochmal nach vorne holen. Haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, dass Sie scheitern könnten? Und du sagst, so lebe ich nicht, so denke ich nicht. Niemand weiß, was morgen sein wird. Was bringt es mir, irgendwelche düsteren Szenarien durchzuspielen? Das hemmt nur. Das ist natürlich das beste Rüstzeug, das beste Werkzeug, um durchs Leben zu kommen und in Zeiten wie diesen nochmal mehr. Mhm. Wo viele Menschen, die vielleicht vorher sogar verhältnismäßig angstfrei gelebt haben, das nicht mehr so richtig können, wo die Gewissheiten wackeln und so. Hast du das immer schon gehabt, dieses Mindset, oder hast du dir das erarbeitet?
Ja, nee, also ich hatte nie so eine Gedanken, wenn ich irgendwas vorhabe, erstmal Gedanken machen und ob das klappt oder nicht. Das ist nicht mein Stil. Von Kindheit her schon. Ich hatte nie irgendwie Angst. Ich war immer sehr offen von meiner Situation, wie es mir geht und so weiter. Da habe ich offen gesprochen, von Kindheit schon, aber niemals irgendwie Angst gehabt. Also wenn ich Lust habe oder Interesse habe, dann fange ich einfach an. Und das hat bis jetzt immer irgendwie geklappt. Und damit lebe ich weiter.
Ja, du hast das an dir, du hast so einen offenen Radar, hat man so das Gefühl, dass es immer wieder neue Dinge gibt, die dich interessieren und auf die du zugehst. Mhm. Würdest du denn sagen, dass das Scheitern zum Leben dazugehört? Oder würdest du sagen, das kann ich nicht sagen, weil ich noch nie gescheitert bin?
Nee, Scheitern gehört dazu. Also Scheitern ist ja einmal Misserfolg oder ein bisschen enttäuscht, aber dadurch lernst du auch was. Und deswegen vom Scheitern brauchen wir keine Angst zu haben, einfach loslegen. Und wegen der Angst zu scheitern, fängt man nicht an, dann hast du dann sehr viel verloren, so denke ich. Ne?
Da greift auch ein anderes Zitat, das ich gefunden habe. Kreativität entsteht durch das Vertrauen, dass nichts schiefgehen kann. Dieses, dass nichts schiefgehen kann, das, ich weiß jetzt nicht, ob man von einer deutschen Mentalität sprechen kann oder so. Da kommen wir vielleicht später noch zu, denn das kannst du sicherlich ganz gut beurteilen, denn du bist erst später dazu gekommen. Aber wenn es diese Mentalität gibt, dann würde ich sagen, sie ist den Deutschen nicht zu eigen, dass sie keine Angst haben, sondern sie haben immer im Hinterkopf, es könnte schief gehen, oder? Oder hast du das anders beobachtet?
Ja, also gibt es auch Leute, die nicht so sind, ja, aber meistens nicht, ja, haben die immer Bedenken. Also ist mal, wenn ich was vorschlage, dann erstmal schlafe ich damit.
Also lass uns eine Nacht drüber nachdenken, lass uns eine Nacht drüber schlafen.
Überlegen. Und manchmal sage ich ab und zu, du überlegst dein ganzes Leben. Ja?
Ja, manche Leute laufen dann nicht los, weil sie immer nur darüber nachdenken. Ich habe hier auf die Schnelle, ich habe auch die jetzt ganz lange gesucht, bis ich festgestellt habe, sie stecken hier in meiner Hosentasche. Ich habe dir ein paar Begriffe aufgeschrieben. Und ich weiß nicht, in welcher losen Reihenfolge, ich weiß auch nicht, ob wir die alle schaffen. Also das ist wie so ein Loszettel, du siehst von außen nicht, was draufsteht. Ich würde dich bitten, so nach und nach immer mal in diesen in dieser Sendung zwischendurch einen Zettel zu ziehen und aufzumachen und vielleicht deine Gedanken dazu mir zu sagen. Was steht da drauf?
Demut.
Demut. Fangen wir an mit Demut.
Oh, schönes Wort. Demut, also das ist, finde ich, irgendwie im Leben ganz, ganz wichtig, Demut zu haben. Diese Demut habe ich besonders später sehr wichtig genommen. Als ich mal so etwas älter werde, plötzlich kam ich so ein Gefühl oder hatte ich so einen Gedanken oder Gefühl gehabt, diese Dankbarkeit über alles eigentlich oder was ich in meinem Leben bis jetzt bekommen habe. Und da fing an, richtig nachzudenken, was Demut ist. Und das fängt, glaube ich, mal also mit dem Gedanken über Dankbarkeit.
Ja.
Dann kann man nur Demut sein. Und mit dieser Demut kannst du wirklich vieles, vieles, vieles machen und schaffen und glücklich sein.
Ich weiß nicht, ob diese Frage zu schwierig ist, weil ich auch nicht weiß, wie ich sie umgekehrt beantworten würde. Aber wie würdest du einem Kind das Wort Demut erklären?
Als Kind.
Nee, wie würdest du es einem Kind erklären?
Oh, das ist aber schwierig.
Also es ist eine Mischung aus, also es ist ein Rezept oder eine Suppe, die besteht aus lass es uns gemeinsam versuchen, aus einer Dankbarkeit, aus einer, es ist nicht wirklich Bescheidenheit, weil das, sich selbst Bescheidenheit zu attestieren, das funktioniert schon mal nicht, das ist ein Widerspruch, aber es ist eine Zurückgenommenheit auch ein bisschen.
Ja, Demut ist ein Zurückgenommen, alle Fälle, denke ich, und auch in der Gesellschaft zum Beispiel Rücksicht nehmen, gehört auch zu dieser Demut.
Ja. Da kommt in diese Suppe kommen so leicht von, da gehört für mich auch ein bisschen Staunen mit rein. Also ne, man muss ja auch erstmal erkennen, was da ist, das Schöne, das einen überhaupt demütig macht. Das hat ja auch was mit einem Erkennen zu tun, dass man überhaupt sich dessen bewusst wird, ob es jetzt die Natur ist, ob es unsere teilweise sehr privilegierte Position ist, je nach Leben. Ne? Das hat ja alles damit zu tun, das überhaupt sich erstmal bewusst zu machen.
Also für das Kind würde ich einfach zum Beispiel nehmen.
Ja.
Wenn die zwei Kinder irgendwie zanken sich, um irgendeine Sache zu erreichen. Und da gibt es wohl Zankerei oder Streiterei, das gehört mir oder so. In dem Moment würde ich dann diese Demut erklären. Du kannst ein bisschen nachgeben, weil andere Kind das braucht. Und dann, wenn du das denkst, dass das Kind auch diese Ding braucht, und dann in dem Moment, wenn du kannst, dann kannst du nachgeben.
Oder?
Ne? Mhm. Das gehört zu dieser Demut, denke ich.
Ist es dir schwer gefallen, 8 Lieder auszusuchen? Ich meine, du bist 73, ja. das ist viel Lebenszeit. Und als Musikerin, als Opernsängerin, da wird es unglaublich viel gegeben haben. Du bist uns sehr entgegengekommen. Es gab ein klassisches Stück, das du mitgebracht hast. Mhm. Oder zwei, okay, gut. Wahrscheinlich hättest du am liebsten mehr davon mitgebracht, und hat dir dein Mann bei der Auswahl geholfen?
Nein, ich habe Anfang dachte ich, dass die Sendung mit Musik so kombiniert ist. Und dann dachte ich, ja, dann such dir mal so schöne Sachen. Und ich habe 8 Stück klassische Musik ausgesucht und dann mir die haben dann gerufen, und dann jetzt, also höchstens 2 Klassik und andere. Wow, das war schon, also.
War schwierig.
An dem Tag habe ich noch 5 Stunden mit meinem Mitarbeiter zusammen ausgesucht, also Hilfe von meinem Mitarbeiter, und die haben mir geholfen.
Ja. Sehr gut. Okay, dann starten wir jetzt mal mit Jimi Hendrix. Mhm. Das ist ein Lied, aber das du mit, also da hier habe ich ein Stichwort: Dirk Eiken, das ist dein Mann, den durfte ich auch schon kennenlernen. The Wind Cries Mary. Was hat dieses Lied in deinem Leben zu suchen?
Also das ist eine Auswahl von dir. Mhm. Ich weiß es gar nicht. Also ich bin wirklich so ein Fachidiot. Und ich habe mit Klassik Musik angefangen, um meine Musikwelt kennenzulernen. Ja. Und dann ich bin dabei geblieben. Mhm. Und dann ich hatte niemals irgendwie zur Seite geguckt, was eine andere Musik überhaupt auf der Welt gibt. Ja.
Interessant.
Deswegen, dass außer klassische Musik irgendwas aussuchen, war wirklich so eine Arbeit gewesen.
Das finde ich ja schon deswegen interessant, weil du ja, also ich tue jetzt so, als ob ich dich kennen würde. Ich kenne dich natürlich nicht, aber so ein bisschen was weiß ich über dich. Ich habe eben von diesem offenen Radar gesprochen, dass du ja eigentlich so, oder von diesem geschärften Radar, dass du ja eigentlich so offen bist für so vieles. Mhm. Und gerade was die Musik angeht, da bist du auf dem Terrain geblieben, auch wenn es ein ganz großer Bereich ist. Mhm. Auf dem Terrain der klassischen Musik, ist ja auch interessant.
Also wenn es um Musik geht, dann ich bin jetzt ein bisschen offener geworden als vor 2 Jahren.
Okay.
Vor 2 Jahren.
Mal sehen, was jetzt passiert, wenn du jetzt zum ersten Mal in deinem Leben vielleicht Jimi Hendrix hörst. Er ist tot, das kann ich dir schon mal sagen. Mhm. Und er hat Gitarre, nicht immer, aber mal, mit der Zunge gespielt. Mhm. Okay? Aber nicht diesen Song jetzt, nicht das jetzt. Ja. After all the jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers. Die Opernsängerin, Köchin, Gastronomin und Künstlerin Gino Kim Eiken ist heute hier zu Gast. Du bist 1952 zur Welt gekommen in Daegu.
Daegu, ja.
Deine Eltern haben vorher in der Hauptstadt gelebt, in Pyongyang. Mhm. Dann kam es zum Koreakrieg, der den Norden und den Süden bis heute, ich weiß nicht, glaubst du, endgültig geteilt hat?
Naja, das ist jetzt endgültig. Na, endgültig würde ich nicht sein. Also gibt es immer noch so Bewegungen für Vereine. Wahrung, aber das wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Aber meine Eltern sind wirklich wegen des Kriegs so geflohen mit 3 Kindern. Eigentlich, also wir sind 5 Geschwister und damals war ich noch nicht auf der Welt.
Ja.
Also im Krieg sind sie meine Eltern sind mit 3 Kindern geflohen. Oh. Und dann, ich bin im Süden geboren, also 52, also Kriegszeit hat dann 51 begonnen und dann bis 53. Also ich bin Kriegskind, ne?
Okay, daran wirst du dich Gott sei Dank nicht erinnern können, denke ich.
Nee, Gott sei Dank nicht, aber meine Mutter hatte immer wieder so einen Albtraum gehabt und das weiß ich.
Das glaube ich, ja.
Also durch meine Mutters Erklärung ist die... Die haben wohl 3 Kinder erstmal Schlafmittel gegeben.
Damit sie nicht schreien.
Genau, also in der Nacht sind dann 3 Leute, die haben dann irgendwie Kinder auf dem Rücken. Und dann gab es wohl so eine Führer, die Leute.
Schleuser gibt es heute, ja, genau. Ja.
Und damals, wenn du entdeckt bist, wurdest erschossen, ohne Fragen, einfach so. Und dieses Risiko haben meine Eltern das mit 3 Kindern gemacht.
Das ist ja die Flucht auch vom Kommunismus gewesen.
Ja.
Dein Vater war Geschäftsmann. Was hat er gemacht?
Geschäftsmann, weiß ich nicht, was er da, also er soll da Beamter gewesen sein, aber dann haben die schon gemerkt, dass was stimmt nicht. Und dann haben die entschieden, nach Süden zu gehen. Mhm. Aber zum Beispiel meine Mutter hat ja 8 Geschwister. 8 Geschwister. Und dann sie ist allein dann mit ihrer Familie, also mit ihrem Mann, allein runtergekommen. Und dann sie hat ganzes Leben darunter gelitten, diese Heimweh nach Geschwistern und wie es ihnen geht und so weiter.
Das glaube ich.
Das war schon heftig. Ne?
Ich glaube, das können wir uns wir können es uns nicht vorstellen. Ich kann es mir eh nicht vorstellen. Ich bin Einzelkind, aber heute gibt es diese absolute Erreichbarkeit. Mhm. Ne? Auch wenn Menschen Kinder fahren in den Urlaub und melden sich jeden Tag per FaceTime oder sonst irgendwas. Also so dieses nicht mehr miteinander in Kontakt zu sein, ist für die meisten überhaupt nicht vorstellbar, denn es gibt immer einen Weg. Mhm. Man hört sich, man sieht sich, man schreibt sich. So, und das gab es aber damals nicht. Ja. Da ist dann jemand wie tot. Man kann keinen Kontakt mehr miteinander haben. Ne?
Und weiß man nicht, ob die überhaupt leben. Mhm. Damals gab es wohl, wenn die merken, ein Familienmitglied ist so geflohen, dann kann auch für die Familie was passieren. Ja, das also hört man immer wieder. Deswegen einerseits schlechtes Gewissen.
Ja.
Ob die meinetwegen irgendwie Schaden kriegen und so weiter. Und dann auch Sehnsucht und so auch. Vor allem meine Mutter war die hat also insgesamt 9 Geschwister. Und meine Mutter war älteste. Und ihre Mutter ist sehr früh gestorben.
Ah,
und so
hatte sie
musste alle Kinder erzogen. Oh. Ne? Das ist wirklich seine Kinder gewesen, quasi. Ne? Und daher glaube ich, ich habe Erinnerung an meine Mutter. Sie war immer kränkig. Also wenn ich nach Hause komme, dann immer dieser Geruch von dieser Medizin, Kräutermedizin, so Geruch. Also sie war irgendwo körperlich krank, aber sie war immer kränkig und dann lag sie, dann hat sie immer diese Kräutermedizin getrunken. Nachhinein denke ich mal, das war so eine gewisse Depression, denke ich.
Ja, mit Sicherheit.
Ja. Damals gab es nicht irgendeine Therapie oder sowas nicht nach dem Krieg. Die haben nur gekämpft ums Leben, ne? Und Therapie, sowas ist alles jetzt nachhinein gegeben. Aber ich denke mal, das war irgendwie für sie einmal Horror und auch Trauma plus diese Depression.
Wir kommen dahin gleich wieder zurück nach der nächsten Musik, die wir jetzt aber erstmal hören. John Lennon, Imagine. Hat da dein Mann sich wieder reingeschmuggelt?
Das ist meine Auswahl.
Das ist deine Auswahl?
Ja.
Ach guck.
Beatles kannte ich.
Und du hast dich für Imagine entschieden. Gibt es dafür einen Grund? Oder ist es einfach?
Ich finde seinen Text finde ich sehr schön. Damals hat er schon gesagt, die Welt wird eins.
Und glaubst du, dass es
so
ist?
Ja, das muss sein. Das sind meine Visionen. Ja.
Imagine there's no heaven and no hell below us. Also, was glaubst du denn, liebe Jeanok, passiert, wenn Menschen sterben?
Menschen sterben?
Im Sinne von, wenn es keinen Himmel gibt und auch möglicherweise dann keine Hölle. Was denkst du, was passiert? Passiert noch irgendwas oder ist es das dann? Werden wir auch quasi fermentiert von der Erde?
Wir wissen natürlich nicht, aber wir können glauben, was gibt. Und ich glaube daran, der Körper wird dann irgendwann verschwinden, aber unsere Seele, Geist lebt noch. So möchte ich glauben. So, also wir können das nicht beweisen, aber ich glaube daran.
Und glaubst du, dass begegnest du Seelen? Also hast du das Gefühl, dass du das spürst, dass in deinem Leben Seelen auftauchen oder dich begleiten? Oder ist das eine Sache, die man nicht spüren muss, nicht wissen muss, aber die vielleicht trotzdem da ist?
Das ist ganz komisch. Also ich träume sehr viel. Mhm. Früher, besonders in Korea, habe ich sehr viel geträumt. Fast jede Nacht habe ich geträumt. Aber ein wunderbarer Traum kann ich das, also ich weiß nicht, woher dieser Traum kam. Das war, als ich diese DAAD-Stipendium, also
kommen wir gleich zu, genau, ja.
Da hatte ich alle Prüfungen und Material nach Deutschland geschickt und dann nach Ergebnis gewartet. Das war eine sehr, sehr schwierige Prüfung. Ne? Damals gab es ja nur so, die haben so eine Musiker, die hat das Stipendium alle 2 Jahre. Und das war wirklich ganz, ganz schwierig. Da musste Wunder passieren.
Und du warst auch die Erste, die nach Deutschland kam,
ja, ja,
über,
ja,
dieses Stipendium.
Aber da habe ich einfach versucht, um nach Deutschland zu kommen. Aber ich habe das nicht geglaubt, dass ich das kriege. Aber pass mal auf, ich habe meinen Vater sehr, sehr geliebt. Ne? Also leider ist er sehr früh gegangen. Aber ich habe jeden Abend gewünscht, von meinem Vater mal im Traum einmal zu sehen. Ne? Das passierte nicht, aber irgendwann habe ich geträumt von meinem Vater, bin ich wach geworden, mein Kopfkissen war völlig nass. Ich habe geweint, wirklich geweint. Und im Traum, ich stand runter auf der Bühne und dieser Konzertsaal war dunkel, stockdunkel. Und wusste ich nicht, wie ich jetzt Licht anmachen soll. Und dann kam ein Mann rein in dieser Konzertsaal. Und das war mein Vater. Solange ich, also gewünscht, meinen Vater zu sehen einmal. Und er kam rein und dann sagte er, Moment mal, da müssen wir unsere Verwandten und alle rufen, dass du da bist. Dann, ich bin nur für dich gekommen. Nur für dich gekommen, ich habe nicht so viel Zeit. Jetzt ganz ruhig. Und dann, er hat irgendwie alle irgendwie so eine Lampe angemacht und dann strahlte dieser Konzertsaal mit dem Licht.
Okay.
Wow. Ich habe wirklich geweint und dann ist er einfach gegangen. Ohne Tschüss oder so. Nicht viel gesprochen, Licht angemacht, gegangen. Puh, das war wirklich. Ja, und dann nächsten Morgen habe ich meine Mutter gesagt, also erzählt von Traum, und dann sagte sie, du wirst nach Deutschland gehen. Ja, aber dann 2 Tage später kam
die Zusage. Wie
abgefahren. Wenn du sowas erlebst,
ja, na klar.
Ich glaube an Geist und auch Seele. Ich habe noch nie so ein bewusst so, aber Traum. Ja, und seitdem habe ich meinen Vater nicht gesehen. Das war wirklich, damals hat mein Vater mir geholfen und dann Wunder.
Wie schön. Du hast es auch, also schön, dass du die Geschichte erzählst. Das ist eine tolle Geschichte. Schon beim Zuhören
tolle,
ist das
tolle
so, dass
Geschichte.
Man denkt, wow.
Ja.
Zu Beginn habt ihr nach der Flucht oder hat deine Familie in einem Zimmer erstmal gelebt. Ne?
Ja.
Es gab nicht viel Platz. Ihr musstet euch irgendwie arrangieren. Nach einer Weile, aber wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr jetzt nicht zu Wohlstand gekommen, aber ihr konntet euch ein kleines Häuschen leisten und habt dann dort als Familie gelebt. Und du hast den größten Wunsch erfüllt bekommen, nämlich Klavierunterricht zu haben.
Richtig.
Woher wusstest du denn, dass dir das so viel Spaß macht? Hast du das in der Schule mal gemacht?
Nee, ich wusste gar nicht, dass ich irgendwie so Klavier, so gut, also Leidenschaft zu Klavier habe. Also die Lehrerin, Klassenlehrerin sagte ja jetzt, vor unserem Haus, der Schule, da hat jetzt ein Klavierstudio aufgemacht, wer und Interesse habt, dann könnt ihr mal vorbeigehen. Und ja, und dann bin ich hingegangen und dann habe ich die Klavier gesehen und dann die Leute spielten. Und dann habe ich, ob meine Eltern sowas bezahlen können, da habe ich mal ganz leise meine Mutter und Vater gefragt, ja, und möchte ich gerne mal anfangen, Klavierunterricht zu nehmen. Die haben, ja, machst du. Also das war schon eine Überraschung. Damals war ja wirklich, die haben gekämpft ums Leben. Ne? Und dann habe ich dann angefangen mit Klavier, ja.
Darf ich fragen, welche Rolle hat denn Musik in eurem Leben gespielt? Lief tagsüber das Radio, hast du irgendwie, ja. wo ist dir Musik begegnet?
Also nur Radio. Damals gab es nur Radio. Ja.
Und das habt ihr, gab es das also so wie so typisches Küchenradio, dass da Musik lief?
Ein Radio im Haus, ne? Also ja. Küchenradio, sowas gab es nicht. Mhm. Nur ein Radio, mhm. Damit haben wir immer Musik und laufen lassen und dann Songs.
Und da hast du schon gemerkt, dass, denn es ist ja so, dass eines dein Talent, dass du unglaublich gut, ganz schnell Klavier spielen konntest. Also du hast Songs gehört und konntest sie nachspielen, ohne dass du Noten.
Genau, genau. Konntest. Also das Nachhinein habe ich so eine überraschende Weise. Also warum haben meine Eltern sowas sofort ja gesagt? Nachhinein konnte ich das verstehen. Ich habe immer so Songs von Radio gehört und dann habe ich sofort nachgesungen.
Ah.
Und meine Mutter hat mich irgendwo, wenn die Freunde da sind, dann ich musste immer vorsingen. Und das war ihr Stolz. Haben wohl schon gemerkt, sie ist begabt für Musik, aber ungefähr.
Hast du das auch gerne gemacht?
Ich habe gerne gemacht, ne? Gerne gesungen und so. Aber dann mit Klavier habe ich angefangen und da hat mich so eine wunderschöne Musikklangwelt geöffnet.
Das muss wie ein Verliebt oder wie eine Liebe gewesen sein, oder?
Ja,
so wie das auch in dem Buch steht, also dass ich Ihnen und euch auch gerne ans Herz lege, Toyang, Ruf der Erde, Lebenskunst zwischen Korea und Europa. Und es erzählt, also dein Mann hat es aufgeschrieben, deine Gedanken, deine Geschichten, eure Geschichten, euer Erlebtes. Also es ist ein Buch, das deine Biografie nachzeichnet, das aber auch immer wieder in der Gegenwart landet, ne, und sich Gedanken macht über, wie leben wir, die Erde, auf der wir gehen, aus der wir selbst bestehen. Ja. Also es ist unglaublich schön als Inspiration. Ich habe schon einiges rausgezogen und weiß deswegen eben auch, dass es da eine besondere Beziehung zwischen dir und der Musik gegeben haben muss. In erster Linie erstmal dem Klavier. Du hast diesen Unterricht gehabt, aber dann, nachdem das Schönstmögliche passierte, passierte das Schlimmstmögliche, denn dein Vater starb,
genau.
Wie du es eben schon angedeutet hast. Kam das plötzlich oder war er krank?
Nee, der war krank. Der war krank, hatte Krebs gehabt und dann, damals gab es ja nicht einen Krankenkasse oder sowas, Versicherung gab es nicht. Und dann hat er ziemlich lange im Krankenhaus gewesen und dann, damals haben wir erst mal von Krebs gehört überhaupt, ja. Und dann ist er sehr schnell, also etwa 6 Monate war er im Krankenhaus und dann ist er gestorben. Ne?
Wusstest du, dass es darauf hinausläuft als Kind? Oder hast du einfach gedacht, er ist krank und irgendwann ist er nicht mehr krank und kommt zurück?
Nein, ich wusste nicht, dass er stirbt. Ne? Also irgendwie, die haben ihn verheimlicht. Also
ja, klar, Kinder, sie wollten euch nicht.
Die wollten nicht und dann plötzlich ging es ganz schlecht und dann auf einmal ist er nicht mehr da. Nun, ich hatte sehr, sehr guten Kontakt mit meinem Vater, also mehr als mit meiner Mutter. Mhm. Also Vater war wirklich, also Vater, ich habe bis 10. Jahr Vaters Liebe bekommen. Manchmal frage ich, wie konntest du einfach diese alle Schwierigkeiten und wie durchsetzen und durchleben? Und da sage ich, diese 10-jährige Liebe von meinem Vater, das ist mein Wurzel und Kraft, sage ich mal. Und das war für mich eine schockierende so eine Situation.
Das glaube ich.
Ja?
Und es muss ein doppelter Schock gewesen sein, als dann nämlich, auch wenn du es im Nachhinein, hast du mal gesagt in einem Interview, nachvollziehen kannst, verstehen kannst, aber doch hat das einen bis ans Ende eurer Beziehung während ein Riss gegeben. Deine Mutter hat dann entschieden, dass du keinen Klavierunterricht mehr bekommst. Ja. Obwohl die Lehrerin gesagt hat, sie ist so talentiert, ich würde sie gerne weiter unterrichten, sie müssen nichts dafür bezahlen.
Da habe ich daneben standen und dann dachte ich, Mutter, bitte, bitte, ja, sagst du bitte, ja. Sie sagte nein. Und von dem Punkt habe ich angefangen, meine Mutter nicht zu mögen. Und das ist dann wirklich ganzes, also fast ganzes Leben diese, würde ich nicht Hass nennen, aber ich mochte dann, sagte meine Mutter irgendwie nicht. Und sie, das war meine Welt gewesen, so richtig meine Welt. Und dann, sie brichte diese Leidenschaft oder Liebe einfach mal.
Ja, vor allen Dingen so schnell nach dieser nach dem anderen großen Schmerz. Ja, ne? Also du verlierst gerade diesen wichtigen Menschen und jetzt verlierst du auch noch also das, was dich eigentlich aufgefangen hätte. Oder?
Und damals, also als mein Vater gestorben war, dachte ich, Moment mal, ich werde nie Kinder haben.
Du wirst nie Kinder haben?
Damals habe ich so mir gesagt, ich werde nie mein Kind haben, weil du nicht weißt, ob du... Das kann so sein, dass du aber auf früh sterbst und du tust dann dein Kind so eine Leid. Und deswegen, ich will kein Kind haben. Von Kindheit habe ich immer gesprochen. Ich weiß es nicht. Also so stark gesprochen.
So stark war der Schmerz. So, dass
ich wirklich keine Kinder habe, ja. Und das war damals, also die zwei Dinge, also irgendwie Musik und aufhören, diese Leiden und dann auch diese Vater zu verlieren. Und damals habe ich schon immer mir gesagt, ich werde keine Kinder haben.
Du willst nicht, dass ein Kind diesen Schmerz spürt, wenn du mal gehen musst.
Ja.
Wir hören Musik, lieber Ginok, und zwar ein Lied, das ich nicht vorlesen kann. Oder wenn ich es tue, werden alle Koreanerinnen und Koreaner dieses Landes den Kopf schütteln und also pass auf. Pili Bunun Sanai.
Ja, Pili Bunun Sanai. Gut, sehr schön. Hast du gehört?
Fast akzentfrei.
Sehr, sehr schön, sehr schön.
Von Chan Sik. Bitte hilf uns mal bei der Einordnung. Was ist das? Wo kommt das her?
Song Chang-sik, das ist so ein damaliger, so ein koreanischer, so ein John Lennon, so würde ich dann sagen. Da, also ein fast ähnlicher, etwas später in meiner Studienzeit. Aber vor allem dieser Sänger mag ich auch gerne, aber vor allem das ist Lieblingssänger von meiner Mutter.
Aha.
Ja, der ist immer so sehr optimistisch, also er stellt sich da so und dann auch lustige Singen, Songs geschrieben und da fantastisch gesungen und aber also wirklich, ich mag ihn immer noch sehr gerne.
Ich konnte leider nicht verstehen, worüber da gesungen wurde.
Das ist jetzt, ich bin ein Wanderer, der Flöten bläst oder flötet. Mhm. Ne? Und ob das Wetter schön ist oder nicht, ob da ein Leiden gibt oder nicht, ich bin immer froh.
Ich bin immer gut drauf.
Ja, gut drauf.
Meine Flöte und ich.
Genau, so ein bisschen ironisch gedacht, aber er will froh sein.
Und er will andere dazu anstiften. Was fällt ihm denn ein? Würdest du einen neuen Zettel nehmen, bitte?
Neuen Zettel? Ah, das steht. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Fantasie. Fantasie.
Fantasie.
Schönes Wort, nicht wahr? Mhm. Ja. Also Fantasie entsteht erst, wenn man irgendeinen Wunsch hat.
Wenn man einen Wunsch hat?
Wunsch.
Was für ein Wunsch?
Irgendein Wunsch, also wenn du irgendwas schaffen möchtest. Ich möchte zum Beispiel wunderbare Menü entwickeln, zum Beispiel.
Ist ja kein Zufall, dass du dieses Beispiel nimmst. Ja, bin sehr gespannt. Ja.
Das ist, gerade ist es in der Nähe. Dann denkst du an, also was für eine Menü möchtest du? Dann brauchst du ein bisschen Fantasie. Ja? Also du hast, also zum Beispiel ist Spargelzeit. Und Spargel, mit Spargel möchte ich gerne so ein Menü entwickeln. Dann musst du so eine, von Spargel her so eine Fantasie haben, woher kommt dieser Spargel, wie das schmeckt und so weiter. Also diese Elemente oder diese Wesen von Spargel musst du erstmal kennenlernen.
Okay, das habe ich über dich gelernt, dass du als Gastronomin auch das tust, was du als Künstlerin tust, dass du einfach nicht nur Dinge arrangierst auf dem Teller, sondern dass die oft eine Geschichte haben oder dass sie eine tiefere Herleitung haben, die wir als Gäste vielleicht möglicherweise, wenn du sie uns nicht erzählst, gar nicht nachempfinden können. Ne? Wir denken dann, das schmeckt gut oder eine tolle Kombination. Ja. Und du hast dann so eine Geschichte dazu im Kopf.
Genau. Also das, also hier, ich habe das so, fange ich an und dann entsteht irgendwann ein Menü oder Gericht. Dann erzähle ich gerne ab und zu mal, wie dieses Menü entstanden ist. Mhm. Das erzähle ich auch. Mhm. Da brauchst du deine Fantasie.
Aber hat Fantasie nicht auch was damit zu tun, also Vorstellungskraft, und kann Fantasie nicht auch komplett, also so, wenn du jetzt sagst, ich erzähle dann die Geschichte, wie dieser Spargel entstanden ist oder dieses Gericht. Eigentlich ist Fantasie doch wie so ein, ich will jetzt nicht sagen rechtsfreier Raum, aber dann doch ein Ort, in dem es nicht unbedingt wichtig ist, dass da Fakten, es sind nicht Fakten und es sind nicht Lügen. Mhm. Es ist irgendwas so dazwischen. Es ist Vorstellungskraft, es ist Farbe, es ist, was ist denn eigentlich Fantasie?
Also über Fantasie wörtlich zu sprechen ist für mich zu abstrakt.
Ja, ist es wahrscheinlich.
Also müsste ich übrigens ein Beispiel nennen.
Weißt du was, ich würde jetzt gerne mal, das mache ich jetzt auch, ich würde jetzt gerne mal gucken, wie die Definition von Fantasie ist.
Ja,
ohne dass ich jetzt, also ich muss jetzt auch gerade an Loriot denken, der dann irgendwie mal so eine Abhandlung über Humor, wo sich dann irgendwie alle so ganz abstrakt über Humor unterhalten haben und man dachte so, Leute, wie lustig. Gut, also Fantasie, die Fähigkeit, Gedächtnisinhalte zu neuen Vorstellungen zu verknüpfen, sich etwas in Gedanken auszumalen. Das finde ich schön, das Zweite, sich etwas in Gedanken auszumalen. Ja. Denn das ist es ja. Du benutzt so eine innere Leinwand irgendwo in deinem Gehirn und da kommt Erlebtes und Sachen, die du nicht erlebt hast, die du dir aber vorstellen kannst und dann entsteht ein Bild.
Ja.
Ja, das, ja.
Ja.
Nicht der Wirklichkeit entsprechende Vorstellung, ja.
Aber wirklich Demut und Fantasie, und hast du hier nur so eine so eine Wörter, abstrakte Wörter geschrieben, finde ich.
Ja,
interessant, aber gemein.
Weißt du, ich habe gedacht, weil das hatte so was Philosophisches, ja, und dann kommt diese weise Frau und sie sagt, sie ist quasi angstfrei und so, und dann habe ich gedacht, gut, dann kann ich sie jetzt nicht mit so komischen Begriffen konfrontieren, sondern habe ich gedacht, wahrscheinlich wirst du uns was ganz Philosophisches mitgeben, aber ich merke gerade, wie wahnsinnig schwierig das ist. Einer der Begriffe ist übrigens Langeweile, den finde ich schon ziemlich popkulturell.
Langeweile. Aber zu Demut fällt mir ein, was ich noch möchte oder kann. Mhm. Demut hat mit Offenheit zu tun, mit dir. Dass du akzeptierst, wie du bist, und du hast keine Angst, über dich offen zu sprechen. Und diese Demut hatte ich von Kindheit immer gehabt eigentlich. So, wenn jemand mich gefragt hat, kannst du das machen, dann habe ich, ich würde gerne machen, aber ich habe, wir haben kein Geld. Das habe ich von Anfang an immer ohne Hemmung als Kind. Normalerweise, ich schäme mich irgendwie zu sagen, dass unsere Familie arm ist, sondern da hatte ich es absolut nicht. Und da denke ich mal, das gehört dazu, diese
Offenheit
mit sich. Und auch dieser Mut, darüber zu sprechen, hat Demut zu tun, denke ich.
Weißt du was? Ich gucke nochmal nach, wie Demut definiert wird. Daran merke ich, ne? Man merkt, wie man, mit welchem Selbstverständnis man ja Worte benutzt und wie schwer es einem dann doch möglicherweise fällt, diese Worte für sich selbst oder für andere zu definieren. So, Definition. Demut bedeutet, das hier ist jetzt natürlich nur die erste Art der Definition, die sich jetzt hier anbietet. Ah ja, sich seiner eigenen Unvollkommenheit bewusst zu sein und sich bescheiden und respektvoll gegenüber sich selbst und anderen zu verhalten. Ja. Oh. Demut kann eine innere Haltung sein, oder sich äußerlich zeigen.
Ja.
Das finde ich auch schön. Das finde ich auch eine gute
Ja.
Unvollkommenheit. Ja, im Grunde hast du es. Ja. Naja, diese Unvollkommenheit, das war dein Beispiel dafür. Wir haben nicht genug Geld, wir haben nicht das. Also,
offen, also Mut, offen darüber zu sprechen und auch akzeptieren. Und das ist natürlich nicht einfach, ne? Besonders als Kind. Aber komischerweise, ich hatte immer sowas immer offen gesagt. Habe ich mich nie geschämt. Obwohl ich hatte über meine Geschichte bis 40 nicht gesprochen, mit allen Freunden. Und einmal eine engste Freundin sagte, damals war ich so etwa 40, und sie meinte, ich habe von dir so viel erzählt und du hast mir so viel geholfen, aber ich kenne deine Geschichte überhaupt nicht. Du hast niemals von dir erzählt.
Ist dir das aufgefallen? Hast du das bewusst
gemacht? Dann bin ich, oh ja, das stimmt, aber warum? Da habe ich immer verdrängt, irgendwie so über meine Vergangenheit zu sprechen. Wenn jemand mich direkt fragt, nee, das kann ich nicht und so. Aber dann habe ich ungern, irgendwie unbewusst und sehr wenig gesprochen. Und dann habe ich Mund aufgemacht, nachdem meine Freundin das gesagt hat. Und dann kam richtig raus und das war wirklich, also richtige so eine...
Weißt du was? Das war, du hast dich selbst fermentiert.
Ja, ja. Schön, dass du von Fermentation sprichst. Nee, ich sage ja auch, dass, wir sind ja in der Fermentationsprozess, alle Menschen und alles, ja. Aber wirklich, 40 Jahre lang habe ich fermentiert und dann kam alle raus. Aber wenn ich jetzt meinen Blick, also mein Leben so zurückblicke, dann sage, gibt es ein paar so eine Turning Point oder wo so wirklich ein Wunder passierte. So ein paar, drei, vier Punkte gibt es.
Vielleicht können wir uns da ja wenigstens zwei, drei davon abholen. Wir haben nämlich noch ein bisschen Gesprächszeit. Wir werden auch gleich noch mal kurz über das Fermentieren sprechen. Aber jetzt erstmal hören wir das Klavierkonzert Nummer 5 von Ludwig van Beethoven. Mhm. Den zweiten Satz. Adagio un poco mosso. Ja. Okay, und der Pianist heißt dann?
Yuntan Lim.
Yuntan Lim.
Der Pianist, den ich jetzt vor kurzem kennengelernt habe, der hat meine Musik wieder mir gebracht. Also ich hatte jahrelang keine klassische Musik gehört. Ne? Und dann plötzlich durch ihn, ich habe geheult, nachdem ich ihn gehört habe. Das Zufall, also durch YouTube bin ich unter zufällig seine Musik so gestoßen und dann er hat so ein paar Phrasen gespielt und dann war ich wach geworden. Wer ist das? Und dann mein Mitarbeiter, der ist schon seit 2 Jahren total in Korea so oder überhaupt weltberühmt. Und dann habe ich angefangen, ihn zu hören. Mein Gott, was für eine Begabung und das toll. Und seitdem höre ich wieder Klassik. Und diese Beethoven 5, diese Schallplatten hatte ich mal gekauft, das ist allererste meine Schallplatten, nachdem ich Musikanlage zu Hause in Korea gekauft hatte. Ich weiß es nicht, warum. Diese fünfte Klavierkonzert hatte ich und habe ich immer gehört. Und ich höre immer noch in Nano, wenn ich frühmorgen runterkomme. Mhm. Und dann mache ich diese fünfte Klavierkonzert und dann fange ich den Tag an.
Radio 1. Hörbar Brust.
Heute ist die Gastronomin, Sängerin, Künstlerin Gino Kim hier zu Gast. Du bist also vielleicht 11 Jahre, 10 oder 11?
Ja, 10 oder 11,
Hattest, also deine Mutter musste wieder arbeiten, weil der Verdienst deines Vaters wegfiel. Du warst gar nicht die Älteste, also du hattest eigentlich eine ältere Schwester, die aber wenig später, glaube ich, das Haus verließ.
Genau, nach einem Jahr oder nach dem Tod von meinem Vater hat sie geheiratet, leider sehr schnell. Und dann meine Mutter und dann mein jüngerer Bruder und ich. Und ich musste dann Mutterrolle übernehmen zu Hause. Damals war mein Bruder 5 Jahre alt.
Ja, aber du warst ja eben auch noch sehr jung, ne?
Ja, ja, ich war gerade 10 oder 11. Und dann nach der Schule musste ich dann um Bruder kümmern und dann Haushalt machen, waschen, kochen. Damals habe ich schon angefangen.
Ja, was ja letztendlich unterm Strich gut ist.
Ja, schon.
Also man sagt das, ne? Man kann nur vorwärts leben, man kann das Leben nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Also sie wird dir wahrscheinlich auch ihre Rezepte gegeben haben. Du musstest ja kochen.
Genau. Also morgens und die Suppe machst du so und so und dann. Also sie hat immer ihre Rezepte gegeben und dann habe ich danach dann abends versucht zu machen. Und das hat wohl irgendwie funktioniert. Ne? Alle haben gerne gegessen und ich war vor allem sehr pickig früher mit dem Essen. Als mein Vater da war, der war auch ein bisschen so pickig mit Essen. Und ich ändere mich. Meine Mutter hat einmal ordentlich viel geschimpft. Kannst du einmal bitte ohne Kommentar essen? Jedes Mal, wenn ich erst einen Löffel im Mund habe, dann gut oder nicht gut, zu salzig und so. Scheint aber sehr, sehr viel Kommentar gegeben haben.
Okay.
Ja, und glaube ich, da habe ich auch gerne gekocht, glaube ich, für Familie. Aber schon, das war schon für mich harte Zeit. Also nach der Schule, da musste das alles Haushalt zusammen, also allein machen und dann um Bruder kümmern. Und also Hausaufgabe, so, dafür hatte ich keine Zeit gehabt.
Du warst ja auch Klassensprecherin, also du warst ja auch sehr, sehr beliebt, hast dich auch in der Schule sehr engagiert. Aber dieses Klavierspielen, das war nun nicht mehr da. Nein. Und du hattest eine... Wie bist du auf die Idee gekommen, dir so eine Tastatur aus Papier zu machen?
Das war aus Not. Ne? Ich wollte spielen und einfach das Bild von Klaviertastatur ist einfach schön. Und das habe ich dann irgendwie besorgt oder gemalt, weiß ich nicht. Dann habe ich auf dem Schreibtisch so geklebt und dann habe ich immer gespielt.
Hast du für dich die Töne gehört?
Genau, die Stücke, die ich schon kenne, habe ich auch gehört, aber diese... Andere Stücke, die ich auch nicht viel gespielt habe, da habe ich auch schon einige Klänge, aber mehr konnte ich nicht weiterkommen, da gibt es ja Grenzen. Ne?
Ja, klar. Okay.
Ja, aber das
bei aller Fantasie.
da brauchst du Fantasie.
So. In der Oberschule, das war dann 1968 ungefähr, gab es den ersten Auftritt.
68.
Das muss 10 Jahre gewesen sein. Das müsste eigentlich hinkommen, bevor du nach...
Ah, diesmal ist Wettbewerb.
Dieser Wettbewerb. Du bist ungefähr 14, bist kurz davor, die Schule zu verlassen. Genau. Es gibt einen Gesangswettbewerb aller Schulen in Seoul. Mhm. Und auch du nimmst daran teil.
Genau.
Obwohl eigentlich untrainiert, denn die anderen Schülerinnen und Schüler, die da auftreten, hatten Privatunterricht.
Ja.
Du hast auch in dem Buch kurz beschrieben, dass koreanische Eltern sehr, sehr ehrgeizig sind.
Ja?
Würdest du sagen, dass das zur Mentalität zum Beispiel gehört?
Ja, das gehört dazu. Und dieser Wettbewerb in der Schule, das war eigentlich für die Leute gedacht, die schon 2-3 Jahre vorbereitet haben für die Aufnahmeprüfung für die Hochschule. Einfach mal so trainieren lassen. Und das war einfach so eine Bühnenerfahrung zu haben, so gedacht. Deswegen, ich hatte absolut keine Ahnung oder keinen Unterricht gehabt. Und das war 1,5 Jahre vor der Abschluss. Und dann kam dieser Wettbewerb und dann meine Freundin, machst du mal auch mit. Aber wie? Ohne was? Und dann dachte ich, auf der Bühne möchte ich gerne mal einmal stehen. Nach dem Abschluss wollte ich, ich konnte nicht rund Studium planen, weil wir das nicht leisten konnten.
Finanziell, genau.
Und deswegen musste ich den Job, also habe ich den Job geplant. Aber dachte ich, auf der Bühne möchte ich einmal stehen und diese Erinnerung haben. Dann habe ich alleine so eine Aufgabestück für die Wettbewerb, probiert und dann geübt und dann...
Hast du ihn gewonnen?
Ja, und dann, nächsten Tag kam ich in die Schule und dann Schulleiter rufte mich, du solltest jetzt Gesangunterricht nehmen, weil die Professor Lee oder die Jury haben das ganz stark empfohlen, dass du Gesang machen solltest. Dann da habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne, aber ich kann das nicht, weil wir kein Geld haben. Und dann den Musiklehrer und den Leiter zusammen haben die wunden Gedanken gemacht. Dann, die wollten mich und die zu einer Lehrerin schicken, wo nicht so teuer ist. Dann bin ich hingegangen und ein paar Wochen habe ich das gemacht, aber intuitiv,
Das war nicht das Richtige.
Das war nicht
was auch
richtig.
Immer. Du kannst du erklären, warum?
Nee, intuitiv. Ich habe keine Ahnung, aber das war nicht. Und dann habe ich so nach 3-4 Wochen aufgehört. Dann Pause. Ne? Also dann ja, und dann mehrere Monate konnte ich da. Ich habe selbst aufgehört. Dann kann ich ja nicht irgendwas. Und dann wurde immer näher, absolut näher. Und dann muss ich langsam entscheiden.
Dein Schulabschluss kam näher. Was kommt danach? Was machst du danach?
Ja, dann ich konnte einfach diesen Traum nicht vergessen. Und da habe ich lange überlegt. Dann meinem Schwager habe ich langen Brief geschrieben, und ob er mal finanziell helfen könnte, nach ein paar Monaten. Als damals diese Gebühr war irrsinnig teuer für Gesang. Aber nächsten Tag kam mein Schwager mit dem Geld.
Er hat Besuch.
Ja. Aber trotzdem, ich weiß, wie das schwer ist. Also normale andere bereiten jetzt mindestens 2-3 Jahre dafür. Trotzdem soll auch sehr schwer sein. Und das war auch Elite-Schule, also beste Universität.
Du hattest 4 oder 5 Monate für die Zeit.
Also für die anderen,
für andere teilweise 2 Jahre oder so brauchen. Ne? Und vor allen Dingen auch, es ging auch um Musiktheorie, also es ging um alles Mögliche. Ja. Was mich jetzt interessiert, bevor wir gleich die nächste Musik auch spielen, eigentlich ist ja das Klavier deine Leidenschaft und deine Liebe gewesen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass du als Pianistin aufgetreten bist in diesem Musikwettbewerb, sondern als Sängerin. Wann lösten sich diese Leidenschaften
ab? Erstmal gab es nicht Wettbewerb für Pianist, und auch natürlich mit Papiertastatur kannst du sowieso nicht so viel weiterkommen. Ja. Und dann gab es nur Gesangswettbewerb. Und dann dachte ich, ich habe immer gerne gesungen. Deswegen kam so...
Alles klar, ja, hat sich das eine von dem anderen genau. Ja, okay. Gut, wir unterbrechen für Musik besonders gern. Klar, dass dieser Song hier in deiner Biografie auftauchen musste, My Way, Frank Sinatra.
Ja.
Stichwort der Glaube an den eigenen Weg.
Mhm.
Ja. Du hattest niemanden, der dir gesagt hat, was man alles erreichen kann und wie man selbstsicher ist, sondern du bist geliebt worden von deinem Vater, und den Rest hast du dir sozusagen im Leben selbst geholt. Oder wo kommt dieses Selbstbewusstsein her, diese Stärke, den eigenen Weg zu gehen?
Also nachdem ich die Aufnahmeprüfung geschafft habe, wo alle Leute eigentlich nicht geglaubt haben. Mhm. Und das war für mich so ein Wunder. Aber diese knapp fünf Monate, das war wirklich intensivste Zeit.
Du bist jeden Morgen, das kann man auch dazu
Morgen
sagen,
sehr früh.
Und ganz, ganz früh warst du immer schon die Erste, bis zu den Letzten.
Um 4 Uhr bin ich aufgestanden und Reis gekocht, dann 2 so eine Lunchbox gemacht, für einmal Frühstück und für Mittag. Und dann bin ich eine halbe Stunde gelaufen und dann so 6 oder 5, ich weiß es, also den Hausmeister geweckt, und dann hatte ich knapp so 2 Stunden gehabt zu üben. Da musstest du irrsinnig viele Aufgaben meistern, 40 Etüden auswendig, dann mehrere Stücke auswendig und so weiter. Ich habe knapp, wirklich, das war die intensivste Zeit, und das habe ich gemacht, und dann habe ich endlich geschafft, was alle Leute nicht glauben konnten. Glaube ich, diese Erfahrung hat mir sehr viel Kraft gegeben.
Ja,
immer.
Wir hören jetzt Frank Sinatra, My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Schon wieder leihe ich mir aus einem Song eine Zeile. The time has come to face the final curtain. Ich will nicht auf Teufel komm raus mit dem schon gar nicht über den Tod sprechen, heute nicht. Aber wenn du auf dein Leben bislang zurückblickst, also du wirkst so, als hättest du echt noch eine richtig lange Strecke vor dir. Du bist extrem vital, du wirkst gesund, lebenshungrig, energetisch. Wenn du jetzt zurückblickst, gibt es etwas, das du bedauerst, das du bereust?
Nein, eigentlich nicht. Also da gab es auch schon Krisenzeit, aber bereuen, glaube ich, tue ich nicht.
Und gibt es etwas, was du auf jeden Fall noch vorhast, was du machen möchtest?
Jetzt in der Zukunft.
In den nächsten, in der Zukunft, in den nächsten 20 Jahren, keine
Ahnung. Oh ja, habe ich sehr viel
Na was, vor. Zum Beispiel.
Also wir brauchen Fantasie, ja. Aber ich habe sehr viel, ich plane schon, obwohl immer jedes Mal sage, das ist mein letztes Projekt, sage ich meinem Mann, und das glaube ich nicht, sagt er. Erstmal möchte ich gerne mein Englisch verbessern. Ich habe jetzt gerade angefangen, Englisch zu lernen, weil gibt es immer mehr Gäste, die nur Englisch sprechen. Und das werde ich abends so mit den Leuten unterhalten.
Mhm. Nochmal zur Erinnerung, falls Sie vielleicht auch jetzt erst einschalten, das Ganze ist ja auch eine Radiosendung, nicht nur ein Podcast. Es gibt das Nanum, das ist das koreanische Restaurant, das du führst seit 2018. Erst, es hat nicht gleich als Restaurant gestartet oder ist nicht gleich gestartet, aber ist jetzt eins und sehr begehrt und sehr ungewöhnlich und sehr auch sehr erfolgreiches Restaurant, in dem du Abend für Abend, also an vier Abenden in der Woche, ne,
macht ihr, habt
ihr geöffnet, bist du dann dort und gehst auch von Tisch zu Tisch. Es ist schönes Licht, das ist natürlich ganz besonderes Essen, auf das wir gleich nochmal kurz zu sprechen kommen können. Und deswegen, ne, du gehst zu den Gästen, es sind auch oft, in der Regel sind es 5 oder 7 Gänge, die dann auch erklärt werden wollen oder begleitet von Geschichten. Du wirst sicherlich auch Sachen gefragt.
Ja, sehr viel.
Was wirst du zum Beispiel gefragt?
Ach, wie macht man diese Fermentation oder das und wie lange machst du das und so weiter. Also kommt sehr, sehr viele Fragen und ich freue mich sehr, ne? Und die sind sehr, sehr offen und auch neugierig. Und das ist meine Lieblingsgäste. Und meistens sind sie. Meistens. Und dann vor allem auch, manchmal so kommen so zwei, so eine Leute, die so ein bisschen zurückhaltend sind, ein bisschen steif sind. Und dann essen die unter ein oder zwei Gerichte. Und dann plötzlich öffnet sich. Ja, das sehe ich, spüre ich. Und dann nachher beim Gehen, wir umarmen uns.
Oh.
Ja. Das ist super, dann glücklich. Also ich bin auch an dem Abend besonders glücklich, wenn die geschlossen, so ein bisschen steife Leute, so nachher. Das ist wie die Musik, weißt du, dieses Essen ist ja wirklich so emotional.
Ja.
Und wenn die glücklich sind, dann öffnen sich ohne irgendwas. Und
das Service, überträgt sich.
Servicekraft
dann
kommt. Schön. Ja, Tisch 5, die sind ein bisschen steif. Okay, dann ist es meine Arbeit heute Abend.
Okay, also das Englisch. Ist Englisch ist eins
Englisch
deiner Ziele.
Möchte ich gerne. Ich bin sehr, sehr unbegabt mit der Sprache, das weiß ich, weil ich die Wiederholung hasse.
Stimmt.
Ohne Wiederholung kannst du nichts Sprache lernen. Aber ich habe jetzt vorgenommen, dass ich jetzt Englisch nicht als Wiederholung empfinde, sondern wie Musik. Also wenn du Musik machst, dann 100.000 Mal wiederholst.
Stimmt.
Aber das kommt mir nicht als Wiederholung, sondern so Freude ist das. Und wenn ich jetzt diese Leidenschaft in Englisch finden würde, dann werde ich wahnsinnig schnell vorangehen. Aber ich habe bis jetzt nicht gefunden. Ich muss ein bisschen mich zwingen.
Gut, dann werde ich jetzt schon mal sagen, dass du ihn zwar noch nicht gezogen hast, aber wir so tun können, als ob du einen nächsten Zettel gezogen hast. Auf einem nämlich steht Selbstdisziplin.
Selbstdisziplin.
Also ich kenne 2 Koreanerinnen, ich kenne eine Chinesin und 2 Japaner, 2 Japaner, die alle, so unterschiedlich sie sind, über sehr viel Selbstdisziplin verfügen. Und ich glaube, sie würden alle sagen, das ist unsere Mentalität. Würdest du sagen, das stimmt?
Nee, also bei mir nicht. Ich habe diese Selbstdisziplin habe ich nicht. Nee. Also das wünsche ich mir, mehr Disziplin.
Liegt es daran, dass du die Sachen vielleicht schon dass sie dir leicht fallen und dass du sie eh gut und gerne machst? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da etwas gibt, das du machen musst und nicht machst.
Also wenn ich irgendeine Sache mag oder liebe, dann brauche ich keine Disziplin. Mache ich einfach. Aber wenn ich zum Beispiel Englisch lernen muss, dann muss ich mir wirklich diese Disziplin holen. Mhm. Und da bemühe ich mich, ne? Also, aber sonst, was ich bis jetzt getan habe, von Singen oder Keramik oder Malen oder Kochen, weil ich das gerne mache.
Weil du es gerne machst.
Ja, dieses, und da brauche ich keine Disziplin.
Ja, ja, genau. Aber von außen wirkt das natürlich so, ne? Ja. Also so dieses, wenn du sagst, um 4 aufstehen morgens,
ja,
kochen, dann erstmal eine halbe Stunde zu Fuß gehen, dann
geht
da zwei, so,
ne?
Dann, okay. Magst du denn das Wort Selbstdisziplin oder magst du das nicht?
Ich liebe das, weil ich nicht habe. Ich möchte gerne diese Disziplin haben.
Mhm.
Andererseits, mein Mann sagte immer, wenn du jetzt irgendwie fixiert von einer Sache bist und du hast Tunnelblick, du siehst rechts und links gar nicht. Das stimmt, das meine ich. Aber diese Selbstdisziplin hat ja was mit anderes zu tun. Also zum Beispiel die Dinge, die du nicht so gerne
dich selbst
hast,
zu aktivieren.
Aber trotzdem,
ja, ja, genau.
Und dafür bin ich immer noch sehr schwach.
Ja. Gibt es noch eine andere Sache außer Englisch lernen, die auf deinem inneren Plan steht?
Das Englisch lernen, das ist das Letzte eigentlich. Das Größte ist, das möchte ich gerne. Ich habe Vision als Koch, nachdem ich diese Fermentation sehr viel beschäftigt habe. Diese Fermentation wird in der Gastrono- oder Geschmackswelt neue Welt aufmachen, weil Fermentation hat ja wahnsinnige versteckte Seite hat und das müssen wir irgendwie herausfinden.
Also,
da ist meine, ihr habt ja hier so
ihr habt
Käse
ja hier die, ihr habt ja hier so lustig, weil du seit 1978 hier Berlinerin bist und vor allen Dingen ihr habt ja hier, ne?
Ihr habt,
wir
also
Deutschen, wir haben ja hier Deutsche Käse.
Und Europäer, Käse, Joghurt, also sehr viel beschäftigt mit so einer tierischen Fermentation und also ja,
ihr geht
Korea.
Auf die Milchsäure, ihr,
genau,
ihr braucht die Milchsäure, ja.
Ja, und wir haben ja vegetarische Fermentation sehr viel, ne? Und wenn die beiden, also das mit der Fermentation, das ist alle Anfang. Also
wenn du mal ganz kurz für Leute erklärst, die gar keine Ahnung haben von Fermentation, es hat was mit Salz zu tun, mit Haltbarmachung und mit Gemüse, wenn ich es richtig verstehe. Aber es muss nicht Gemüse sein, es kann auch kann man Fisch fermentieren?
Fisch kannst,
ja, ne?
Doch, kannst alles fermentieren. Mhm. Also Lebensmittel kannst eigentlich theoretisch alles fermentieren. Aber ob das nun gut wird oder nicht, das, da gibt es. Aber theoretisch geht's. Normalerweise mit Salz. Wie viel Salz tust, das ist wieder Entscheidung. Und aber statt Salz kann man auch was anderes nehmen. Aber meine ich, in der Zukunft, diese tierische Fermentation und vegetarische Fermentation, wenn sie sich irgendwo treffen, stell dir vor, was für ein Geschmack bombardiert wird. Und da möchte ich gerne mit jemand europäischer Koch zusammen das experimentieren und dann einfach weiterentwickeln.
Oh, interessant.
Ja.
Nun muss man auch vielleicht noch mal ganz kurz erklären, dass Fermentation, was hier vielleicht in Deutschland oder gerade auch in Berlin in irgendwelchen hippen Mitte-Bowl-Korean-Shops der letzte Schrei ist, ist eine Jahrtausende alte Kultur in Korea oder überhaupt in vielen Ländern Asiens, aber eben auch in Korea, Stichwort Kimchi, um Essen haltbar zu machen, aber nicht nur haltbar, sondern auch die Vitamine zu
Vitamine
erhalten.
Vitamine und dann auch bessere Verdauung.
Für die Darmflora muss das ein Traum sein und so. Und es ist eine ganz eigene Kultur und es gibt da ganz unterschiedliche Techniken und du gehörst zu den erfolgreichsten Köchinnen und zu den experimentierfreudigsten Restaurantbesitzerinnen. Du probierst ständig neue Sachen aus. Du hast auch mit deinem Mann zusammen, ihr habt einen eigenen Garten.
Ja.
Und dort sät ihr auch, also ich weiß, dass es da einen alten Apfelbaum gibt und einen neuen Apfelbaum. Ich weiß, dass es da wilden Sesam gibt, den ihr da erntet, der richtig groß wird. Der wird so 1,70, 1,80, glaube ich sogar.
Ja.
Also ziemlich große Pflanzen werden das. Haben die was mit dem richtigen Sesam zu tun? Ist es wirklich
Nee, das ist ein, also gibt es zwei Sorte oder drei Sorte Sesam. Einmal normale, diese gelbe Sesam, mhm, und andere ist schwarze Sesam und der dritte ist wilde Sesam, also Perilla nennt sich. Und ich pflanze gerade diese wilde Sesam, mhm, im Garten und die kann man auch diese Saat essen, aber besonders diese Blätter sind sehr, aha, sehr aromatisch. Und das kann man hier nicht kaufen, deswegen immer baue ich an jedes Jahr. Das ist leider einjährig und in unserem Garten wächst es sehr üppig im Sommer.
Okay.
Ja, und das dann im Sommer frisch anbieten und dann für Winter
fermentieren.
Fermentieren und dann, ja, das ist wunderbar. Also meine Gäste, die wollten auch selbst auf dem Balkon haben. Wenn du jetzt hier zwei Pflanzen hast, kannst du den ganzen Sommer
wirklich?
Ja. Das ist sehr, sehr üppig.
Und nicht besonders anspruchsvoll, was Sonne angeht?
Sonne brauchst du.
Ach, Sonne brauchst Sonne, du, ja.
Aber die sind ziemlich, deswegen wilde Sesam. Sehr.
Robust.
Robust, ja.
Okay. So, was haben wir hier? Ed Sheeran. Perfect. Jetzt sind wir im Jahr 2020. Du hattest 2018 habt ihr das Restaurant eröffnet, mhm, auch gar nicht geplant als Restaurant, ja, genau, so ein Genossenschaftsprojekt, genau, dein Mann und du und noch ein paar andere Leute. Mhm. Dann war da dieser Raum, der ist gar nicht so groß und den aber sehr hoch, da kann man eine zweite Ebene einziehen. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Und am Anfang hattest du so die Idee, weil du ja auch seit einiger Zeit, du hast dich ja nicht nur mit dem einen Ton, du hast dich auch mit dem anderen Ton beschäftigt, nämlich mit Erde, mhm, ja, mhm, hast angefangen zu töpfern und hast dir gedacht, du machst da so ein Café, ein bisschen, mhm, ne, so ein paar so. Ja. Genau. Und ihr wurdet von dem Erfolg total überrannt. Die Leute wollten mehr.
Genau, die wollten immer mehr und dann wollten die auch abends kommen. Wir hatten nur Kaffee und dann Lunch angeboten, ganz simpel. Und dann wollten die Abend auch schön sitzen und dann haben wir okay, à la carte und ein bisschen Wein. Und dann wurde mir langsam langweilig, à la carte anzubieten. Und dann dachte ich, jetzt, du bietest nicht nur Essen, sondern Esskultur. Ja, und dann musste ich richtig lernen. Das ist eine ganze Geschichte vom Essen. Wenn du ein Menü entwickelt hast und dann musst du auch Hintergrund auch mal kennenlernen und so weiter. Das war schon viel Arbeit, aber das war sehr sinnvoll.
Nochmal, du hast dich mit 66 Jahren hast du diesen Entschluss gefasst, dich selbstständig zu machen in der Gastronomie. Also meistens ist es genau, das hast du auch bestimmt tausendmal gehört, der andere, mhm, Weg, dass sich Leute spätestens in dem Alter verabschieden.
Ja, genau.
Weil Gastronomie ein harter Job ist. Das sieht irgendwie immer ganz toll aus, wenn man, mhm, wenn man da hinkommt und dann ist das Licht schön und die Blumen und ach, ist das eine tolle Atmosphäre und schau, mhm, mal, jetzt kommt die Chefin an den Tisch. Aber das ist sozusagen die Spitze des Eisberges, weil den ganzen Tag schon irgendwas vorbereitet werden musste. Das muss disponiert werden, das muss kalkuliert werden.
Ja,
du,
ja,
brauchst gutes Personal, das muss, mhm, richtig Bock haben, mhm, und die müssen auch gut sein. Du musst, genau, die richtigen Gäste haben, ja, du musst die richtigen Mengen einkaufen. Mhm. Es darf nicht zu viel und nicht zu wenig. Und dieser ganze Kram,
ja,
dass du dir, du hattest überhaupt gar keine gastronomische Erfahrung.
Genau, also bei uns sagt man, wenn man keine Ahnung hat, dann ist es mutig. Und ich war so, ja, einer. Und wenn du keine Kinder hast, du merkst, wie alt du bist. Das ist wirklich, also nachhinein habe ich gemerkt, mein Mann, mit meinem Mann spreche ich häufig, weißt du was, wir sind immer noch nicht reif. Weil wir einfach diese Protest, wenn du Kinder hast, dann du siehst, wie die Kinder aufwachsen und dann da wo es auch nachher Enkelkind haben und so weiter, dann bist du Oma und so. Diese Phase haben wir nicht. Deswegen, wir sind immer noch, unser Gedanke bleibt immer noch vor 40 Jahren. So. Dann irgendwann, ja, irgendwann siehst du dein Foto und dann, nee, das bin ich nicht.
Oh komm, du hast dich, das weiß ich auch, dass du dich vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, mit alten Klassenkameradinnen getroffen hast.
Ja.
Und die kamen dir alt vor. Also was immer alt auch bedeutet. Alt ist ja nicht gleichbedeutend mit langweilig, verschlossen, griesgrämig, kaputt, erschöpft. Sondern alt kann ja auch einfach nur so eine Begrifflichkeit sein, eine Beschreibung. Und trotzdem kann man ja sehr, guck mal, du bist, das lässt sich nicht leugnen. Mit 73, mhm, Jahren bist du eher alt als jung, so,
ja,
ist das.
Ja, ja.
Weil uns aber auch in der deutschen Sprache zum, mhm, Beispiel, und ich glaube in vielen Sprachen, mhm, mein Lieblingsthema, uns fehlt das Wort für dazwischen.
Mhm.
Wir haben nur jung und alt.
Mhm.
Und die meiste Zeit unseres Lebens sind wir aber irgendwas dazwischen. Und dafür gibt es keine Bezeichnung. Schade.
Bei uns
Gibt es im Koreanischen dafür eine Bezeichnung? Mm-hmm, mm-hmm. Ist das nicht komisch?
Nee, doch, doch. Wir haben Nonyongi, Chungyongi. Wir haben also junge Zeit und dann Mittelalter.
Ja,
gibt es schon.
Gut, aber ich finde so, weil es mittelalten Gouda gibt und Mittelalter und weil es Mittelaltermärkte gibt, das will ich nicht. Ich finde, das ist ein konstruiertes Wort.
Ist
ich hätte gerne
so,
ein Wort,
ich.
Also ich glaube, jedes IKEA-Produkt klingt irgendwie kreativer. Mm-hmm. Also ich möchte ein Wort dafür haben. Aber wie auch immer, ihr habt euch dann selbstständig gemacht. Das Ding fing an zu laufen, sehr erfolgreich. Mm. Und was kommt? Corona.
Ja, kam so. Corona unerwartet.
Corona kam unerwartet.
Und
das
wir dachten, das würde nur ein paar Wochen so dauern, aber das ging ziemlich lange.
Ja, man könnte meinen, es gibt heute noch Corona. So, ja. Aber damals war plötzlich Lockdown.
Ja.
Und ihr musstet euch überlegen, wie haltet ihr euch über Wasser?
Genau.
Was passiert? Und dann gab es ja viel Verzweiflung, zu Recht. Es gab aber auch einige kreative Konzepte und Lösungen. Mhm. Und auch ihr habt zu solchen Lösungen gegriffen.
Genau.
Oder ihr habt auch, es gibt hier die Markthalle 9.
Mhm.
Das ist ein lukullischer Spaß in Kreuzberg.
Ja.
Also da sollte man wirklich mal hingehen, auch als Berlin-Besucherin oder Besucher. Und dort habt ihr dann, mit denen habt ihr zusammengearbeitet. Das heißt, das lief irgendwie weiter bei euch, ne?
Genau, also das war nur ein Tag Samstag, ne? Also nicht ganze Woche, sondern Samstag. Habe ich dann mit meinem Mann zusammen um 6 Uhr aufgestanden und alles vorbereitet und hingefahren und aufgebaut. Und dann dort haben wir dann verkauft Kimchi oder so ein bisschen koreanische Sushi, also Kimbap verkauft. Und das war ziemlich gut. Also besucht und das hat mir total Spaß gehabt, ja.
Und eines Tages stand Ed Sheeran vor euch. Oder wie kommt der jetzt? Was hat der damit zu tun?
diese Musik kannte ich überhaupt nicht. Und dann wir waren irgendwie so uns langweilt, irgendwas gemacht, dann Takeout vorbereitet und dann hat unser Mitarbeiter so Musik in dieser Richtung immer so laufen lassen und da hat diese Musik mir sehr gut gefallen und dann seitdem würde ich ab und zu gerne und das erinnerte mich an unsere Corona-Zeit.
Aber da musst du jetzt nochmal durch, tut mir leid.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time.
Hörbar@radio1.de. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Sie können uns überall hören. Also als Podcast ja sowieso, aber Sie können auch Radio 1 überall hören über die Radio 1 App. Also wenn Sie jetzt demnächst keinen Urlaub planen, weil Sie das Gefühl haben, wie soll das gehen? Was soll ich denn in Dänemark oder in, bei allem Respekt, Südkorea, wenn ich Radio 1 nicht hören kann? Also durch die App müssen Sie einfach nur irgendwo im Netz sein und Sie können überall Radio 1 hören und so eben auch diese Sendung. Sonst eben jederzeit auch als Podcast, wie zahlreiche andere Gespräche, die nur darauf warten, von Ihnen gehört zu werden. Sie können die Hörbar abonnieren und können das jederzeit rückgängig machen, wenn Sie das nicht mehr möchten. Das kostet nichts, ist nur ein Klick. Sie können die Hörbar bewerten. Vielen Dank dafür, wenn es eine positive Bewertung ist. Mein Gast heute ist Gino Kim. Sie ist Künstlerin, Gärtnerin, Köchin, Opernsängerin, Keramikkünstlerin, so, das habe ich ausgelassen. Und wir haben einen Teil in deinem Leben ausgelassen, der wichtig war, weil du mit deiner Stimme gearbeitet hast. Du hast also wirklich, man hat ja dieses unglaublich riesengroße Talent, das ließ sich nicht leugnen. Du hast studiert, zuerst in Südkorea.
Mhm.
Hast dort auch als Dozentin gearbeitet, ich glaube insgesamt 4 Jahre.
Ja.
Und dann reifte dieser Wunsch, nach Deutschland zu kommen.
Mhm.
Warum denn eigentlich?
Deutschland war immer mein Traumland gewesen.
Wie kommt das?
Ja, man lernt in Korea auch sehr viel deutsche Musik und auch deutsche Lieder. Wenn du Brahms singst oder
also
Schubert.
Klassische Musik.
Klass natürlich.
Aha, okay.
Und dann träumt man doch, möchte man gerne Fantasie haben, ne, für die Musik. Deswegen, Deutschland war für Musiker eigentlich immer Traumland. Entweder nach Amerika oder meistens kommen die nach Deutschland oder nach Italien. Und das, mein Favorit war Deutschland. Gut. Und dann durch diese DAAD.
Genau, ich musste erst mal gucken, was DAAD ist. Das ist der Deutsche Akademische Austauschdienst. Den gibt es seit 1925. Das ist eine Gemeinschaftseinrichtung deutscher Hochschulen und Studierendenschaften zur Pflege der internationalen Beziehungen. Also wenn es nach Trump ginge, würde der sofort, Gelder sofort gestrichen. Wir gucken mal, wie lange der hier noch weiter existiert. Hoffentlich noch lange.
Ist immer noch da.
Ist gut. Du bist hier 1978 hingekommen. Zuerst bist du, glaube ich, in Hamburg gelandet, dann weiter mit dem Zug nach Lüneburg.
Ja. Ach, du bist aber gut informiert.
Das muss schon ein Wechsel gewesen sein. Das muss schon auch ein Kulturschock gewesen sein.
Ja.
Im Positiven und auch im Negativen? Wie würdest du es sagen?
Ja, erstmal sehr positiv eigentlich. Ich konnte hier atmen erstmal. Obwohl ich nicht viel verstehe und wie alles so fremd war.
Konntest du gar kein Deutsch sprechen?
Doch, ich musste Deutsch sprechen.
Sonst wäre das Stipendium
nicht. Okay. Musste einigermaßen Deutsch können. Aber du kannst äußern, also sprechen, aber zu hören ist immer schwieriger als zu sprechen.
Ja,
ne?
Na klar.
Aber trotzdem
warte mal. Du findest Zuhören schwieriger als Sprechen?
Ja, als Ausländer.
Interessant.
Du kriegst irgendwie so Satz, ja, langsam. Aber wenn jemand ganz schnell spricht, dann versteht es null. Ne? Mhm. Es ist immer schwierig. Hearing ist schwieriger als Sprechen. Mhm,
okay. So, ja. Das war also das, du konntest atmen, hast du gesagt. Was meinst du damit?
Ich habe sehr viel gelitten in Korea, diese autoritäre Gesellschaft und Hierarchiegesellschaft.
Die hierarchische Gesellschaft?
Ja. Du darfst nicht widersprechen. Und wenn, ich meine, ich war ja Sopran in Korea. Ich musste Sopran singen, weil mein Professor wollte aus Sopran machen. Obwohl andere Professoren alle gesagt haben, Chinook ist Altistin, warum sollte Sopran singen? Ich fühlte mich nicht wohl als Sopran, ja. Aber ich konnte nicht widersprechen. Und dann kam ein Professor von Berliner, also UdK, zu uns, als wir da Hochschul, so ein Projekt Don Giovanni gemacht hatten, da hatte ich Sopranparty, so eine Elvira, so dramatische Rolle gesungen und dann, er hat mich gehört und, Moment mal, deine Stimme ist Altistin, warum singst du hier diese Unsinn? Und dann, er hat dann mit meinem Professor zusammen auseinandergesetzt und sie behauptet, nein, sie muss Sopran sein. Und ich habe mit Kraft und mit Ehrgeiz alles geschafft, was sie will.
Du hast Wettbewerbe gewonnen. Du hast mit den bekanntesten Größen gearbeitet. Da muss ich jetzt hier gleich mal gucken. Ich habe mir die aufgeschrieben. Also Christa Ludwig, Elisabeth Schwarzkopf, Dietrich Fischer, Disco. Du warst dann, glaube ich, bei ihm. Er hat dich auch, glaube ich, unterrichtet. Du warst eine Meisterschülerin.
Genau.
Also wirklich sehr weit vorn. Du hast auch dann hier später in Deutschland als Dozentin gearbeitet. Aber selbst dieses Alt war ja, glaube ich, nicht richtig. Es gab eine, als du schon mitten im Geschäft warst, es gab in Halle, im Opernhaus eine Probe und du hast gemerkt, dass deine Stimme, auf die du dich verlassen musst, dir nicht mehr zuverlässig gehorcht. Genau. Das heißt, dass da irgendwas nicht stimmte.
Genau.
Und hast du daraufhin dann aufgehört? Du hast dann
zurückgezogen. Also ich dann entschieden, das hat schon ein bisschen angefangen, aber das ging alles. Aber dann irgendwann habe ich meine Grenze gespürt, jetzt so kann es nicht weitergehen. Da musst du jetzt mal entweder ganz aufhören, Gesang, oder musst du es dich zurücknehmen und dann einfach mal nochmal lernen.
Du hast nochmal neu gelernt, du hast aber auch anderen Leuten als Dozentin und als Gesangslehrerin geholfen. Ne?
Gesucht und so weiter, aber das hat absolut alles nichts gebracht. Dann habe ich aufgegeben und dann habe ich allein zu probieren, verschiedene. Also das hat etwa 4-5 Jahre gedauert.
Dann kam der andere, wie ich schon sagte, der Ton in dein Leben. Also
kam
Keramik, Erde, Heilung. Also danach klingt das, ne? Als hättest du das gebraucht, mit den Händen zu arbeiten und mit dem Kopf irgendwas, weiß ich nicht.
Ja, davor ist es diese Lösung von Gesangskrise, das hat in meinem Leben am meisten gebracht. Also danach habe ich anderen Blick bekommen, wie man Welt betrachtet, Menschen betrachtet, die Natur betrachtet. Diese Gelassenheit und natürliche Sein. Und das habe ich durch diese Gesangskrise, Stimmkrise einfach, als ich kapiert habe, worum es ging, was musste ich machen. Und daher habe ich diesen Reichtum gewonnen.
Auch da
seitdem bin ich ganz anderer Mensch geworden.
Auch da warst du Autodidaktin. Also es geht nicht darum, gleich auch, etwas Perfektes hinzulegen, sondern sich dem voller Neugierde und Leidenschaft anzunähern. Ja, genau. Ja. Nun hattest du inzwischen schon deinen Mann an deiner Seite. Ihr seid ein unterschiedliches und sehr gutes Paar, schon sehr lange auch zusammen. Mhm. Ihr habt euch im Studium kennengelernt. Hat dir diese Ehe oder diese Gemeinschaft die Sicherheit gegeben, nochmal ganz neu anzufangen? Oder glaubst du, das hättest du auch gemacht, wenn du ganz allein gewesen wärst? Denn das ist eine Frage, jetzt wir sind auch gleich am Ende unseres Gespräches, aber wenn Menschen so mitten im Leben stehen oder vielleicht auch so den Zenit ihres Lebens, vielleicht schon, was auch immer der Zenit ist, ne, sagen wir mal so 50, hinter sich gelassen haben, und eigentlich wissen, das war mein Weg, das ist mein Talent, das ist das, womit ich die meiste Zeit verbracht habe, das ist das, wo Leute sagen, dass ich gut darin bin, das hat mir Spaß gemacht oder ich habe damit auch meinen Lebensunterhalt verdient. Das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Man muss ja nicht, ne, man muss ja auch überlegen, wie existiert man denn weiter? Mhm. Hattest du denn keine Angst und lag das daran, dass du wusstest, dein Mann ist da, um dich aufzufangen, oder hättest du das so oder so auch gemacht? Jetzt Tonkünstlerin, Keramikkünstlerin zu werden?
Das weiß ich nicht.
Es ist hypothetisch.
Das ist wirklich, weiß ich nicht, wie das dann mein Leben gelaufen wäre, ohne.
Okay, gut, das ist zu hypothetisch. Aber als du dann gemerkt hast, gut, ich mache jetzt wirklich den Haken hinter den Gesang, wobei, glaube ich, es ganz viele Leute gibt, die dich lange kennen oder gerade erst kennengelernt haben, die immer noch hoffen, wenn sie dich durch dein Restaurant schweben sehen. Anders kann ich es nicht nennen. Das ist ganz schön und ganz dezent beleuchtet und schöne Farben und sehr reduziert und dann steht da ein Flügel, ziemlich zentral in diesem verhältnismäßig kleinen Raum, sodass man denkt, naja, so ganz ist der Haken aber noch nicht dahinter. Und ich glaube, alle hoffen, dass du dich hinsetzt und irgendwann wieder anfängst zu singen.
Oh, das wünsche ich mir auch. Diese Traum habe ich seit einigen Jahren schon, für meine Gäste ein paar Lieder zu singen. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Erstmal wollte gar nicht jetzt Lieder oder sowas, Kunstlieder singen, sondern Songs singen, was mir gefällt. Ich muss erstmal Repertoire finden, habe ich keine Ahnung, muss ich erstmal suchen gehen. Und wenn ich ein paar ausgesucht habe, dann muss ich ein bisschen üben. Und die Zeit habe ich bis jetzt nicht gefunden. Aber ich wünsche mir, dass ich irgendwann wirklich schaffe. Da werde ich irgendwie in der Tagesspiegel so große Werbung machen.
Dann vielleicht, ja, ich komme auf jeden Fall. Vielleicht können wir deinen Vater bitten, nochmal in deinem Traum zu erscheinen, um dir ein bisschen Druck zu machen.
Der ist jetzt alt geworden.
Naja, was ist alt? Da sind wir wieder. Ja. Gut, dann danke ich dir sehr für all die großen und kleinen Geschichten, die du mitgebracht hast. Und auch für deinen Blick aufs Leben, und ich möchte das Buch nochmal nennen. Jetzt frage ich mal, Miriam, können wir zwei Bücher verlosen?
Stimmt.
Ja, wir verlosen zwei Bücher. Für all diejenigen, die nicht das Glück haben werden zu gewinnen. Die Frage ist ein bisschen anspruchsvoll, gebe ich gerne zu, aber wozu haben wir das Internet? Die gemeinschaftliche Herstellung von Kimchi ist immaterielles Kulturerbe der Menschheit. In Korea auf jeden Fall. Wie wird dieser Prozess genannt im Original? Also die gemeinschaftliche Herstellung von Kimchi. Immaterielles Kulturerbe der Menschheit laut UNESCO-Liste. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Schreiben Sie bitte Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse in die E-Mail und dann können wir Sie benachrichtigen, wenn Sie das Buch gewinnen. So. Gut und gute Nacht, sage ich dazu. Dietrich Fischer-Dieskau, wir haben ihn eben schon genannt, und Alfred Brendel, du warst Meisterschülerin von Fischer-Dieskau. War der nett?
Ja.
Der musste nicht nett sein, der musste gut sein wahrscheinlich.
Der war sehr gut. Ja.
Unnahbar.
Ja? Als Lehrer weiß ich nicht, ob er unbedingt guter Lehrer ist, aber seine Aura und sein einfach da, das ist sehr, sehr, sehr hilfreich gewesen. Also
ich finde, das ist eine sehr diplomatische Antwort, die du da jetzt gerade gegeben hast.
Ja, nee, aber als Lehrer.
Ja, genau. Okay, gut, ja. Gute Nacht, hören wir jetzt. Fremd bin ich eingezogen aus Franz Schuberts Winterreise. Das war's, liebe Jeanok, dein zweiter Podcast. Danke, dass du hier warst, dass du den Mut hattest, herzukommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.